Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer,
dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
von Marlies Janke
und Heidrun Westen.
Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Gründerin des Ländervereins EMA, der sich für den Ausbau der Kooperation und Völkerverständigung zwischen Deutschland, Europa und der Mittelmeer- und Nahostregion einsetzt. Als Generalsekretärin der EMA hat sie ein Mentoring-Programm zwischen deutschen und arabischen Unternehmerinnen aus Nordafrika initiiert. Mit dem Ziel, den interkulturellen Austausch zu verbessern und sich gemeinsam zu unterstützen und voneinander zu lernen. Darüber und wie man sich einen ehemaligen Bundespräsidenten ins Präsidium holt und über noch viel mehr, möchten wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Clara Gutreu.
Hallo.
Liebe Clara, wie schön, dass du heute hier bist und wir uns endlich auch mal wieder live sehen.
Absolut.
Ihr habt eine tolle Mission, beziehungsweise du. Erzähl doch bitte mal kurz, was sie ist.
Ganz kurz geht es mir darum, Menschen miteinander über die Grenzen hinweg zu verbinden und in die Zusammenarbeit zu bringen.
Ja, cool.
Ja, schönes Ziel in diesen Zeiten, muss man ja wirklich mal sagen. Ich bin mir sicher, dass alle HörerInnen super gespannt sind, mehr zu hören von dem Mentoring-Projekt. Aber jetzt möchten wir erstmal so ein bisschen was von dir hören, von deinem Werdegang. Wo kommst du her und was hast du studiert?
Sehr gerne. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, wollte immer in die große, weite Welt und bin dann auch direkt nach dem Abi nach Paris, nach Frankreich gegangen und habe dort internationales Recht studiert mit dem Ziel, irgendwann mal Diplomatin zu werden. Mhm. Das ist dann nicht ganz so geworden, wie ich es gedacht habe, aber ich glaube, wenn man sich anhört, was ich heute so mache, habe ich auch sehr, sehr viele diplomatische Fäden in der Hand.
Ja, die Einschätzung teilen wir wahrscheinlich beide. Du bist mittlerweile seit 15 Jahren bei der EMA, ich löse es mal auf, Euro-Mediterranean Arabischer Länderverein, richtig?
Euro-Mediterran-Arabischer Länderverein auf Deutsch, Euro-Mediterranean Arab Association auf Englisch.
Genau.
Und ich könnte es noch auf Französisch weitermachen.
Bitte noch mal.
Ich habe es schön gedenglischt, wie das so üblich ist in der Start-up-Szene, insofern verzeih. Hast du dort schon während des Studiums gearbeitet und wie kam es dazu?
Tatsächlich habe ich mich während meines Studiums, ich habe einen Master in Intercultural Conflict Management auf Englisch gemacht und mich im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema Mediterranean Border Management and Human Rights befasst, im Jahr 2007 bereits. Und wo ich da festgestellt habe, das Thema ist überhaupt nicht neu, wie ich damals so dachte, sondern auch da schon ein Evergreen. Und heute reden wir immer noch davon, traurigerweise.
Ja,
das war aber tatsächlich sozusagen meine erste inhaltliche Brücke über das Mittelmeer.
Und wie bist du also von dem Studiengang zum Thema Nordafrika gekommen?
Tatsächlich habe ich ja eben mit dem Wunsch, Diplomatin zu werden, mich an sämtlichen frankophonen deutschen Botschaften, also in frankophonen Ländern, beworben und bin dann als Praktikantin noch im Studium nach Marokko gekommen, wo ich dann mehrere Monate in Rabat an der deutschen Botschaft gearbeitet habe.
Wow, das war bestimmt eine beeindruckende Zeit, oder?
Ja, so in den Mid-20ern, dann mal den Schritt übers Mittelmeer zu wagen, war toll. Ich habe nach wenigen Tagen für mich beschlossen, dass ich doch keine Diplomatin werden will.
Warum
aber
nicht?
Marokko hatte es mir angetan.
Warum nicht?
Es war zu dem Zeitpunkt gerade ein Regierungswechsel in Deutschland und die Mitarbeitenden in der Botschaft, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, ist ja schon ein bisschen was her, waren alle hochgradig frustriert, dass sie jetzt auf einmal eine völlig andere Marschroute in ihrer Politik oder in der Umsetzung ihrer Politik fahren sollten. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten habe ich dann eigentlich? Also schon damals wollte ich mehr gestalten als verwalten. Ich muss heute aber wirklich nochmal dem zugutehalten, ich habe ja viel mit DiplomatInnen aus arabischen Ländern wie aus Deutschland zu tun. Die leisten großartige Arbeit und heute habe ich sehr viel eben mit diesen Menschen zu tun und bin ja also nicht häufig auch manchmal so ein bisschen, habe ich mir gedacht, vielleicht hätte ich es doch machen können.
Aber wie bist du dann oder wie kamst du dann dazu, einen Länderverein zu gründen?
Die Idee hatte ich nicht alleine. Ich habe tatsächlich damals alles geballt zusammengepackt. Also von meiner Masterarbeit, die ich schon erwähnt habe, dem Praktikum, und gleichzeitig habe ich auch noch einen sehr netten Menschen kennengelernt, einen Marokkaner, der in Hamburg studiert und promoviert hat und der die Gründungsidee im Prinzip hatte und wo ich sofort gesagt habe, das passt, lass uns das zusammen aufbauen. Was mir damals noch nicht klar war, war, dass die Gründung eines Ländervereins ähnlich dem eines Startups kommt, und was da auf mich zukam, hatte ich noch gar nicht im Blick.
Und das war wann? In welchem Jahr?
Die Gründung war im Jahr 2008, zeitgleich mit der Union fürs Mittelmeer in Barcelona.
Ein sehr diverses Gründungsteam, also eine deutsche Frau und ein marokkanischer Mann. Also das ist ja schon mal die beste Voraussetzung für den Erfolg. Und du hast gleichzeitig mit Wissal auch ein deutsch-arabisches Frauenforum initiiert, richtig?
Ganz genau, das war jetzt ein paar Jahre später tatsächlich. Also erstmal haben wir den Länderverein für die Zusammenarbeit von deutschen und nordafrikanischen und nahöstlichen Unternehmen gegründet. Und in dem Zusammenhang war einfach ganz klar, dass da eine Lücke zu schließen ist, nämlich die von Unternehmerinnen, dass wir die auf die Bühnen bringen müssen, in die Zusammenarbeit integrieren. Und so habe ich dann 2012 in Hamburg mit der Handelskammer dort ein deutsch-arabisches Unternehmerinnenforum initiiert.
Was macht ihr genau bei dem deutsch-arabischen Frauenforum, respektive was möchtest du damit erreichen?
Also Ursprungsidee war einfach erstmal, verschiedene Perspektiven an einen Tisch zu holen und Vorurteile, Stereotype abzubauen. Wir haben nach dem ersten Forum, das tatsächlich schon 2012 war, also schon ein paar Jährchen zurückliegt.
Ja. Und ein Forum ist da eine Konferenz für
eine
dich?
Eine Konferenz, oder? Ja, aber mit einem sehr interaktiven, also fast wie ein Workshop-Format, ja, also wo wir wirklich ins Gespräch gekommen sind. Mit paritätischer Besetzung, Frauen aus den arabischen Ländern sind ja auch sehr viele und aus Deutschland. Und dort ist einfach sehr schnell klar geworden, wie viele wechselseitige Vorstellungen sozusagen von der Lebenswirklichkeit der anderen Region es gibt, dass wir da tatsächlich weiter dranbleiben wollen und das eben nicht in Form von, wir klopfen uns auf die Schulter und sagen uns, wie wichtig wir doch sind und machen jährlich eine Konferenz. Also das ist schön und gut, aber wir wollten eben auch ganz konkret schauen, wie kann man auch diese Zusammenarbeit stärken.
Jetzt interessiert mich natürlich nochmal, du sprichst ja gerade über das gegenseitige Verständnis, und ich finde, Wissal ist ein sehr schön klingender Name, aber wofür er steht, weiß ich tatsächlich schon, aber unsere Hörerinnen noch nicht.
Ja, Wissal ist ein arabischer Frauenname. Wann immer man diesen Namen erwähnt, glänzen die Augen der arabischsprachigen Mitmenschen. Denn es hat eine sehr poetische Konnotation, die ich mir mal habe so übersetzen lassen, so gut wie es geht. Also auf Deutsch sage ich oft ziemlich direkt, es heißt Brücke oder Verbindung. Aber eben dieses Poetische ist sogar noch sehr emotional. Es ist eher Verbindung zweier verwandter Seelen. Wow. Und das passt natürlich sehr gut, denn wir bauen mit dem Programm ja Brücken übers Mittelmeer.
Ja, also kann ich total nachvollziehen. Ich durfte ja zweimal dabei sein bisher und habe tatsächlich verbundene Seelen gefunden, aber dazu später mehr. Mit welchen Ländern habt ihr begonnen?
Wir haben tatsächlich mit Tunesien als Pilotland begonnen, auch in Zusammenarbeit noch mit dem Bundesfrauenministerium, das eigentlich international aber mit UN Women unterwegs ist. Mhm. Aber eben diese Revolutionen im Jahr 2011 in vielen arabischen Ländern haben eben sogar das BMFSFJ in Kurzform dazu bewogen, auch in den direkten Austausch mit den Ländern zu gehen. Deswegen haben wir mit Tunesien gestartet im Auftrag des BMFSFJ, dann noch auf Marokko erweitert, und viele, viele Jahre habe ich dann eben in beiden Ländern weitergemacht und stetig mich aber auch dafür eingesetzt, es eben noch weiter rund ums Mittelmeer ausweiten zu können.
Und wie hast du die ersten Teilnehmerinnen in Deutschland und in Tunesien und Marokko gefunden und für das Programm begeistert? Das ist ja auch not a small task, würde ich mal sagen.
Ja, irgendwo muss man ja immer anfangen. Also ich habe tatsächlich damit begonnen, damals lebte ich noch in Hamburg, mich auf sämtliche Verteiler von Unternehmerinnenorganisationen zu setzen und die Veranstaltung zu besuchen und mich dort zu vernetzen tatsächlich. Und mit vielen bin ich heute in sehr partnerschaftlich engem Austausch, teilweise auch Mitglied geworden. Also das war der nette Nebeneffekt, dass ich den Nutzen auch für mich selber erkannt habe, aber eben auch dort den Zugang wirklich über dann direkte Partnerschaft mit diesen Verbänden bekommen habe.
Das ist ganz lustig, weil irgendwann kam Marlies mit der mit dem Thema auf mich zu. Und ich hatte es aber schon vorher mal von einer meiner besten Freundinnen gehört, die mit euch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob sie in Marokko oder Tunesien war, ich glaube aber Marokko. Und als Malis das dann erzählt, dachte ich, ja stimmt, das hat ja Simone auch schon mal vor 2-3 Jahren erzählt. Das ist irgendwie witzig, wie das so über ganz viele verschiedene Channels kam. Also zeigt, wie intensiv du da im Netzwerk unterwegs warst.
Absolut. Und wenn ich dann vielleicht auch sagen kann, wie es heute ist es ja eben so, dass wir diese Mund-zu-Mund-Propaganda dann im Prinzip spüren. Wir machen einen nächsten Call und die eine gibt es an die andere weiter.
Ja, toll. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich nochmal einmal erklären, was macht ihr da ganz konkret in dem Projekt?
Genau, das Projekt ist ein Mentoring-Programm, ein Cross-Culture-Mentoring-Programm, wie es sich so nennt. Also Mentoring ist sicherlich allen bekannt, in aller Munde. Das muss man vielleicht nicht erklären. Nichtsdestotrotz gibt es ja viele Unterschiede. Bei uns ist es eben die Besonderheit, dass immer eine deutsche und eine nordafrikanische oder nahöstliche Frau miteinander gematcht werden und im Tandem über ein Jahr hinweg zusammenarbeiten.
Und dann hat man die große Freude, wenn man teilnimmt, die erste Woche in dem Matching-Prozess, Teil des Matching-Prozesses zu sein, um dann das Jahr über remote zu arbeiten und sich dann nochmal in Berlin wieder zu treffen. Ich darf das jetzt so erzählen, weil ich die Freude hatte, in Marokko, Tunesien und jetzt sogar in Algerien dabei sein zu dürfen. Wie hast du geschafft, ich sprach jetzt gerade eben Algerien an, die Länder zu erweitern? Also wir haben Tunesien, Marokko bis jetzt gehört, aber inzwischen bist du ja in sehr viel mehr Ländern präsent mit dem Mentoring-Projekt.
Das eine ist, dass der Projekterfolg spricht natürlich für sich. Das andere ist, dass ich natürlich auch für jede Runde einen neuen Fördermittelmarathon hinter mich bringen muss. Man muss rechtzeitig anfangen zu beantragen und dann auch ja hartnäckig bleiben.
Zur Förderung kommen wir gleich nochmal. Genau. Aber also du nimmst dir dann neues Land von der Landkarte und wie startest du da?
Ja, also grundsätzlich bin ich ja mit sämtlichen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens mit meiner Arbeit vernetzt und in partnerschaftlicher Verbundenheit. Und auch für die deutsch-arabischen Unternehmerinnenforen habe ich immer schon Verbände, Frauen, Führungspersönlichkeiten aus allen Ländern eingeladen. Insofern ist der Netzwerkaufbau seit über 10, 15 Jahren eben auch schon am Werk.
Mhm. Und wie viele Länder sind jetzt in diesem Flight oder in diesem Jahr dabei?
Wir sind 10 Länder in diesem Jahr.
Wow, zähl mal auf bitte.
Okay, also Deutschland.
Ich helfe dir auch.
Deutschland habe ich mitgezählt. Okay. Dann haben wir Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina und Syrien. Ich hoffe, das waren 10.
Hui. So, jetzt haben wir natürlich alle ein Fragezeichen im Gesicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Libyen denke, dann findet das Matching ja nicht in Libyen statt, sondern du clusterst das so, dass du die Startwoche in verschiedenen Ländern machst. Oder wie organisierst du das?
Ganz genau. Also wir haben sichere Drittstaaten dann eben, in denen wir die Teilnehmerin einladen. In Tunesien hatten wir die Frau aus Libyen dabei. In Ägypten hatten wir eine Geflüchtete aus Palästina, aus Gaza dabei. Wow. In Jordanien haben wir im Prinzip die gesamten Nachbarländer mit abgedeckt.
Okay, wow.
Ja, sehr, also da erwacht ja sofort das Fernweh. Ich schaffe es ja leider dieses Jahr nicht dabei zu sein, irgendwie zu viele andere Sachen, aber vielleicht wieder nächstes Jahr. Gehen wir mal zum anderen Thema zurück nach Deutschland. Was vielleicht viele Leute gar nicht wissen, ist, dass wir in Deutschland eine feministische Außenpolitik verfolgen. Die bezieht auch eine feministische Entwicklungspolitik mit ein. Was hat das mit eurem Programm zum Beispiel zu tun? Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen als Spezialistin erklären, was das denn eigentlich bedeutet.
Das mache ich sehr gerne. Das ist ja so ein Wort, mit dem man ganz, ganz viele Menschen in Diskussionen verwickeln kann.
Unbedingt.
Und wo auch ganz viele Menschen erstmal, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, erstmal eine Anti-Haltung entwickeln. Deswegen ist es mir ein wichtiges Anliegen, da auch gerne nochmal denen, die es eben noch nicht wissen, was es ist, das nochmal kurz auf den Weg
das mitzugeben. Das geht uns ganz genauso.
Sehr schön, ja. Also das Wichtigste, was vielleicht sozusagen als Grundvoraussetzung erstmal gesagt werden muss, es wird das Rad nicht neu erfunden, sondern die Außen- und Entwicklungspolitik haben diese Komponente immer schon, denn Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht. So, und wenn man das einfach erstmal voranstellt, sagen eigentlich alle, ja, damit kann ich, das unterschreibe ich, damit kann ich leben. Und was aber eben die feministische Außen- und Entwicklungspolitik, die beide Ministerien, das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium BMZ, miteinander eng ausgearbeitet haben und insbesondere übrigens auch unter Bezugnahme auch von Frauen und Menschen aus dem globalen Süden, ist, dass es einfach auch mit Zahlen hinterlegt werden muss. Es ist zum Beispiel so, dass sämtliche Vorhaben, die jetzt im Entwicklungsministerium noch neu vergeben werden bis 2025, dass 93% dieser Vorhaben eine gleichstellungspolitische Komponente haben müssen. Hier wird nochmal unterschieden zwischen Haupt- und Nebenziel, aber was ich einfach sagen will ist, und das ist jetzt auch meine Erfahrung in verschiedensten Projektanträgen, man muss wirklich deutlich machen, inwieweit ein neues Projektvorhaben auf das Ziel der Gleichstellung einzielt.
Also im Prinzip so ein bisschen wie eine Quote, was ja total sinnvoll ist, wie wir in vielen anderen Bereichen gesehen haben.
Genau, dasselbe gilt ja auch schon, ist ja auch eingeführt worden für Bereiche der Nachhaltigkeit, wo es genauso Kapitel jetzt, sage ich mal, gibt, die man erfüllen muss, wo man einfach auch das nachlegen muss, inwieweit das jetzt auch die Klimaziele oder die Entwicklungsziele, die SDGs betrifft. Und da ist das einfach nochmal ein besonderes Augenmerk, was aber nicht heißt, dass jetzt jedes Projekt nur noch ein Frauenprojekt ist. Das können Digitalvorhaben sein, die dann auch Männer wie Frauen betreffen. Aber es wird eben ein gewisses Augenmerk und eine Messbarkeit hergestellt, inwieweit Frauen eben auch davon profitieren.
Wenn also einfach nur nachholen, also es heißt jetzt feministische Außenpolitik, aber im Prinzip ist es eigentlich eine diverse Außenpolitik, die, wie es sein sollte, auch die weiblichen Bedürfnisse und Bedarfe mit einbezieht.
Ja, man muss einfach auch nochmal deutlich sagen, Frauen und Mädchen sind einfach nach wie vor weltweit benachteiligt.
Afghanistan.
Und solange diese Benachteiligung besteht, ne, also ich meine, ich glaube, 130 Millionen Mädchen wird nach wie vor das Recht auf Bildung weltweit verwehrt. Mhm. Und solange diese Ungerechtigkeiten noch bestehen, müssen einfach Maßnahmen ergriffen werden. Insofern ist das die Parallele zur Quote sicherlich
absolut
richtig. Es ist aber noch viel vielschichtiger als das.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz praktisch verstehen, wie hast du geschafft, dass das Projekt gefördert wird? Du warst beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Aber wie machst du das?
Ja, also die Historie ist sogar ja noch komplexer. Ich habe eben schon das Bundesfrauenministerium, dann hatten wir auch das Auswärtige Amt. Inzwischen sind wir aber beim BMZ, dem Entwicklungsministerium, angekommen, weil das Projekt darüber dann auch verstetigt laufen konnte.
Also Entschuldigung, das Projekt, das ist ja eigentlich, UISAL ist ja seit vielen Jahren identisch, außer dass die Länder unterschiedlich sind, ist aber von Ministerium zu Ministerium weitergereicht worden, wenn ich es verstehe.
Wenn man es so ausdrücken möchte, genau. Also es gibt ja immer die Notwendigkeit, auch verschiedene Fördertöpfe einfach zu haben. Und wir haben jetzt im Bundesentwicklungsministerium, insbesondere in dem Bereich, also einmal in der regionalen Komponente, aber auch in dem Bereich der Sonderinitiative Jobs, wie es im Umgangsjargon genannt wird, wo es eben auch darum geht, Frauen, aber auch junge Menschen insbesondere in gute Arbeit zu bringen. Mhm. Und darüber sind wir im Moment unterwegs. Die feministische Außen- und Entwicklungspolitik hat uns sehr geholfen. Die Projekte oder die Projektidee, dass wir auf sämtliche Länder rund ums Mittelmeer ausweiten, gab es schon lange. Aber dank dieser Förderlinie und dieser Vorgabe waren wir dann eben auch förderwürdig, das Projekt ausweiten zu können.
Jetzt sitzen wir hier oft im Interview mit Startup-Gründerinnen, die gewohnt sind zu pitchen, um Finanzierung zu bekommen. Das ist, nehme ich jetzt mal stark an, bei dir anders, sondern bei dir war es wahrscheinlich ein Wahnsinnsformularkrieg oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja und nein. Also ich denke schon, dass ein Pitchen auch in dem Fördermittelbusiness immer wichtig ist. Also man muss natürlich schon auf verschiedenen Arbeitsebenen Kontakte pflegen und halten und Menschen von dem überzeugen, was man gemacht hat und was man vorhat. Also es ist auch, da sind vertrauensbildende Maßnahmen wichtig. Ich bin tatsächlich nicht so, dass ich sage, hier gibt's einen Fördertopf mit einem Riesenformular und darauf bewerbe ich mich dann, sondern ich bringe Ideen ein und mache Vorschläge. Also das ist ein bisschen anders vielleicht, aber irgendwann kommt dieses Formular. Also es kommt bei mir nicht am Anfang, sondern dann vielleicht in der Mitte.
Also eine ganz andere Finanzierungsjourney bei euch als bei Startups eigentlich. Also Pitch Decks gibt es bei euch nicht. Aber ich glaube, was ja ganz wichtig ist, hast du eben gerade selber gesagt, zu wissen, wen man ansprechen muss.
Genau.
Wie findet man heraus, also das gibt es ja in der Startup-Szene auch, je nach Bundesland ist das alles unterschiedlich, weil du hast das Glück, dass du, glaube ich, eben auf Bundesebene unterwegs bist.
Ja.
Wenn du jetzt bei Startups bist, da gibt es in jedem Bundesland unterschiedliche Fördermittel. Mhm. Es gibt auch manche, die sind bundesweit, aber ansonsten wird das über die Investitions- und Förderbanken in der Regel gemacht. Dann gibt es eben pro Bundesland verschiedene Programme. Insofern ist es, glaube ich, von der Analogie her vielleicht auch eine spannende Geschichte für Startup-Gründerinnen. Wie ist es bei euch? Wie findet man heraus, wer was fördert? Oder wie definierst du, bei wem es am meisten Sinn macht, Kontakt aufzunehmen? Oder ist es klar?
Es ist, mit den Jahren wird es klar. Ich habe tatsächlich in den Anfangsjahren das Gefühl gehabt, ein Ping-Pong-Ball zu sein. Und jedes Ministerium hat mich, sage ich mal, zum anderen geschickt. Und dann bin ich dann eben so ein bisschen, irgendwann habe ich gesagt, ich springe ja immer im Dreieck hin und her. Wer will jetzt nochmal? Wer hat noch nicht? Genau. Also das ist dann einfach, man muss beharrlich bleiben und zuversichtlich. Also das rate ich immer allen. Und vielleicht noch eine kleine Side-Note, weil ich natürlich nicht nur selber pitche, sondern mit sehr vielen Startup-Unternehmerinnen zu tun habe. Die Mentees nämlich im Programm, die pitchen müssen. Und da ist das Thema Zugang zu Kapital natürlich bei allen auch immer ein großes Thema.
Klar. Mhm. Lass mal bei deinem Thema bleiben. Das heißt, du hast ja so ein bisschen wahrscheinlich auch, es gab das, was du gemacht hast, ja vorher so genau noch nicht. Also musstest du wahrscheinlich auch erstmal in sozusagen eine neue Box aufmachen in den Ministerien, zu sagen, okay, also das ist jetzt etwas, was gefördert werden muss. Okay, dann ist natürlich klar, Frauen und Wirtschaft sind so die beiden Bedingungen, die beiden Themen. Welche Prozesse gibt's da?
Ja, es war noch nicht mal nur bei den Ministerien, es war tatsächlich im Vorstand meines eigenen Vereines der Fall. Ja, okay. Ich habe immer noch diesen Spruch im Kopf, wie willst du denn damit Geld verdienen? Mhm. Also auch da hatte ich am Anfang so ein bisschen das Problem, dass man nicht an dieses Programm geglaubt hat und meinte, das ist ja schön als Hobby, aber es ist eben nichts, womit wir jetzt den Verein dauerhaft am Leben erhalten wollen.
Muss ja ein Hobby sein, weil es ein Frauenthema ist. Welche Hürden sollte man bei solchen Prozessen besser umschiffen? Also gerade wenn man jetzt mit Ministerien zusammenarbeitet oder von denen etwas möchte. Hast du da Tipps?
Das Einzige ist, man muss wirklich frühzeitig anfangen. Also man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen, egal wie gut die ist und egal wie willens auch die Ansprechpartner sind, dass man es sofort umgesetzt bekommt. Die administrativen Fördermühlen mahlen langsam.
Was hast du da so eine Zahl? Also
anderthalb Jahre ist es im Schnitt, ja. Also deswegen, man muss wirklich wissen, also das ist meine persönliche Erfahrung, andere haben es vielleicht besser hingekriegt, die dürfen sich dann gerne bei mir melden, aber meine Erfahrung ist, dass es bis anderthalb Jahre war es im Schnitt immer.
Also man muss Geduld haben.
Mhm. Ja.
Ja, ein toller Erfolg, Clara. Wie viele Durchgänge hast du jetzt schon? Wie viele Huisal-Jahre gibt es jetzt schon? Wie oft hast du?
Wir haben 2012 gestartet. Wir haben dann aufgrund einer Fördermittellücke einmal pausiert und dann ja auch Covid gehabt. Mhm. Ich müsste jetzt mal zählen, aber im Prinzip war es dann immer im Zwei-Jahres-Turnus.
Viele Male schon.
Genau, viele Male schon.
Was mich jetzt natürlich auch noch brennend interessiert, ich habe es ja im Intro schon angedeutet, unser ehemaliger Bundespräsident Dr. Christian Wulff. Kein Doktor?
Kein Doktor.
Oh mein Gott, aber das lassen wir jetzt hier drin, mein Fauxpas. ist bei dir im Präsidium?
Genau.
Wo hast du dir den denn hergeholt? Und wie schaffst du es, dass er seit vielen Jahren aktiv ist?
Naja, wir haben alle drei Jahre turnusmäßige Vorstandsneuwahlen und da schaut man natürlich in einem wachsenden Länderverein auch immer, wen könnte man sich als nächstes dazu holen. Insofern war seine Personalie durch seinen berühmten Satz, der Islam gehört auch zu Deutschland, viele kennen ihn, war er einer der, also eine der Persönlichkeiten, die natürlich für uns sehr in Frage kam, aufgrund auch seiner langjährigen Erfahrungen als Politiker mit den Ländern unserer Region. Wir haben tatsächlich ihm einen Brief geschrieben und dann über ein paar Bande nochmal sozusagen gut Wetter gemacht, dass wir einen Termin bekommen. Den Termin haben wir bekommen und ich erinnere mich noch wie heute, wie der Co-Founder der EMA und ich bei ihm im Büro in Hamburg saßen, in der Kanzlei und einfach ein Gespräch geführt haben. Und am Ende des Tages haben wir wohl persönlich gut gepitcht und überzeugt. Zumindest ja, ist er bis heute Ehrenpräsident bei uns. Und ich denke, wenn es um die Sache geht, kann man viele Menschen für uns begeistern.
Ja, ganz toll. Also ich erinnere mich auch bei, ich glaube, bei einem Jahresempfang bei euch hatte ich auch ein ganz nettes Gespräch mit ihm. Sehr engagiert. Toll.
Ja. Wenn ich den Nachsatz mir noch erlauben darf, ist es insbesondere auch das Mentoring-Programm und das Whistle-Programm, das ihn überzeugt hat. Also weil es einfach etwas sehr Besonderes und Neuartiges ist.
Ja, ist ja auch eine sehr, sehr schöne Idee und ein sehr schönes Programm. Du hast vorhin ein bisschen erzählt über das Netzwerken in den potenziellen Frauenkreisen in Deutschland zumindest, also wie du in den verschiedenen Frauennetzwerken dich angemeldet hast. Und die andere Seite ist ja das politische Netzwerken, wo man dann auch die 1, 2, 3 Bande, über die man dann an Christian Wulff rankommt, für sich gewinnt. Wie machst du das? Gehst du zu den Empfängen von Botschaften oder wie macht man das im politischen Bereich?
Ganz ähnlich. Also man macht, wenn neue Botschafter akkreditiert sind, Botschafter und Botschafterinnen in Berlin, dann habe ich Antrittsbesuche, Antrittsanschreiben. Also genau, alles, was so protokollarisch nötig und möglich ist. Und darüber hat man dann eben auch die direkten Kontakte. Inzwischen bin ich mit allen direkt auf WhatsApp verbunden. Und wenn man mal schnell was klären muss, geht es dann auch auf dem sehr schnellen Dienstweg. Also das ist tatsächlich auch anders in arabischen Gepflogenheiten. Das macht jetzt auch nicht jeder in Deutschland so. Und ansonsten wird man sehr, sehr viel auch zu politischen Empfängen und Veranstaltungen eingeladen. Turnusmäßig genauso im Deutschen Bundestag, wann immer eben da auch wieder neue Gruppen sich bilden, neue MdBs reinkommen, werde ich auch da immer vorstellig und stelle uns vor und werbe tatsächlich für Nordafrika und den Nahen Osten, dass man da genauer hingucken sollte.
Also du merkst schon, dass also für mich ist das jetzt eine Sphäre, in der ich nur selten mal auftauche. Insofern finde ich es total spannend. Das heißt, du musst ja im Prinzip auch alle möglichen Parteien bespielen dann oder Vertreter aller möglichen Parteien. Das heißt, musst du aktiv auf die zugehen. Gibt es so, in der Venture Capital Szene gibt es dann Demo Days und Portfolio Days und irgendwelche Aperitivos und Dinners und so Meetups, wo man einfach hingehen kann und so ein bisschen entspannt da reinrutschen. Geht das in der politischen Szenerie auch oder ist das formeller?
Ja, ich dadurch, dass ich drin bin, kann ich natürlich, manchmal sehe ich dann manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Für mich ist es gar nicht so schwer, sage ich mal.
Du stehst auf jeder Liste.
Genau, also das eine ist einfach direkt an die Wahlkreise oder die Abgeordnetenbüros zugehen mit dem Anliegen, ist immer mein Tipp. Also auch für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wie kann ich mal mein Anliegen loswerden, einfach mal zu gucken, wer ist denn hier in meinem Wahlkreis zuständig und ist womöglich auch noch in einem der relevanten Ausschüsse für mein Thema. Also wir haben ja von Bildung über dann eben regionale Themen alles Mögliche. Und wenn man da so eine Art Cross-Matching hat, sind die Chancen höher, dass man eben auch Zugriff hat. Gleichzeitig veranstalten wir natürlich Neujahrsempfänge und parlamentarische Frühstücke und Abende und so weiter, um auch tatsächlich dann eben mit Delegationen, die wir aus den arabischen Ländern hierher holen, einfach auch eine Öffentlichkeit zu schaffen und eine Debatte.
Ja, klasse.
Du bist einfach eine super Netzwerkerin, absolut.
Oh, danke.
Jetzt würde ich ganz gerne, dass wir auf die Region noch mal so ein bisschen schauen. Diese Länder sind ja, soweit ich das weiß, sehr reich an vielen jungen GründerInnen. Und auch hier im Interview des Podcasts haben wir interessanterweise sehr viele starke GründerInnen mit migrantischen Wurzeln. Gibt es da einen kulturellen Unterschied? Kannst du uns das erklären? Warum ist Gründung so viel präsenter in den Ländern?
Tatsächlich kann ich jetzt mal so eine persönliche Einschätzung erstmal geben. Es war zum Anfang meiner Arbeit, also noch vor den Revolutionen, tatsächlich so, dass das Gros der jungen Bevölkerung gerne in der Verwaltung arbeiten wollte, weil man dort Beamtenstatus bekommt und irgendwie diese vermeintliche Sicherheit irgendwie haben wollte. Und dadurch, dass das ganze System natürlich dann auch sich nochmal rund erneuern musste in sehr, sehr vielen Ländern, hat sich da auch ergeben, dass einfach neue Möglichkeiten geschaffen werden mussten. Und in dem Zusammenhang habe ich wirklich erlebt, dass die Bereitschaft zum Gründen, die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, tatsächlich sehr, sehr hoch war. Und ich würde auch behaupten, höher als bei uns in Deutschland.
Afrika insgesamt ist ja als Startup-Standort in den letzten Jahren, gab es da einen tollen Aufschwung. Nicht nur, weil sich jetzt die ganze Szene im Winter in Südafrika trifft und da ihre Events macht, was ja eigentlich schon einfach schöner ist als hier zurzeit. Und Kenia wird zum Beispiel gerne als Silicon Savannah bezeichnet. Ruanda oder Ghana positionieren sich als neue Tech-Hubs. Und ich habe bei den Programmen von WSAL, an denen ich teilgenommen habe, gefühlt überdurchschnittlich viele Ingenieurinnen erlebt. Wie erlebst du die politischen Strategien in den Ländern, die du gut kennst, dazu? Also im Vergleich zu Deutschland deutlich mehr, gefühlt mehr Naturwissenschaftlerinnen.
Tatsächlich wird in den Ländern einfach sehr viel dafür geworben, sich in den MINT-Berufen weiter ausbilden zu lassen, zu studieren. Da ist ein regelrechter Trend da und das kann man wirklich zahlenmäßig auch sehen. Also ich glaube, in Deutschland sind wir um die 27% an Absolventinnen im MINT-Bereich und in Marokko sind es zum Beispiel 45.
Ja, wow. Also gar nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich mit Zahlen belegt.
Ja, genau. Cool. Und das kann man wirklich also mit Schwankungen in sämtlichen Ländern der Region ablesen. Und da ist einfach der Trend da, weil es einfach, sie erkannt haben, da sind die Jobs sowohl im Land als auch im Ausland.
Wie müssen wir uns denn das Startup-Ökosystem vorstellen in den Ländern? Also in den Maghreb-Ländern kann ich mir vorstellen, dass es viel geprägt ist von französischen Uni-Abschlüssen, die kommen zurück. Finden die sowas vor wie Acceleratoren, Inkubatoren, so wie wir es, oder auch staatliche Förderprogramme, gibt es sowas in den Ländern?
Ja und nein. Also es ist ganz schwer, das mit Ja und Nein zu beantworten, weil das einfach eine sehr, sehr große und heterogene Landschaft natürlich ist. Es ist aber tatsächlich so, dass erstmal Tendenz und Trend überall steigend ist. Für Nordafrika kann man schon sagen, dass vor allem Ägypten sehr weit ist in der Tech-Branche. Also da sind die ungefähr 600 Tech-Startups so pro Jahr jetzt in der Gründung, aber in anderen Ländern sind es eben weitaus weniger, also in Marokko zum Beispiel um die 100. Ja? Und Vorreiter sind dann aber wieder in den Golfstaaten zum Beispiel die VAE, die da einfach nochmal eine ganz andere, ne, das ist ja auch bekannt, eine ganz andere Liga sind. So, aber der Trend ist da, Coworking Spaces sind völlig im Aufbau. Ich will nicht sagen Schlusslicht, weil das so negativ klingt, aber noch ein bisschen Nachholbedarf sehe ich persönlich insbesondere bei Ländern wie Algerien, die einfach insgesamt ja ein sehr geschlossener Markt sind und mit sehr viel staatlichen Großbetrieben, wo einfach die Startup-Szene sich jetzt gerade, aber in rasantem Tempo, wie wir es auch sehen konnten, neu erfindet.
Nochmal zu den kulturellen Unterschieden, ist ja vielleicht auch relevant für Startup-Gründerinnen, die aus Deutschland heraus internationalisieren wollen, vielleicht auch in die Länder, die du gut kennst. Wie funktioniert Networken in Nordafrika, beziehungsweise würdest du sagen, es gibt so grundsätzliche Unterschiede, die man berücksichtigen sollte, bestimmte No-Gos, die dir jetzt einfallen?
Naja, das mit dem WhatsApp habe ich ja schon gesagt. Also man sollte sich tunlichst nicht darauf verlassen, dass E-Mails gelesen werden.
Ja, okay.
Von den Mentees insbesondere, sondern man muss eben andere Wege der Kommunikation
gehen. Also
WhatsApp gehen.
Ist ein besserer Channel.
WhatsApp ist auf jeden Fall ein besserer Channel. Das Gleiche gilt, dass viele Mentorinnen sich manchmal wundern, warum hat die denn gar keine vernünftige Homepage, sondern nur eine Facebook-Seite für ihr Unternehmen. Das ist ja nicht professionell. Das läuft aber eben anders und da sind einfach ein paar Unterschiede festzustellen.
Ja. Und wie ist das so mit zeitlichen Komponenten? Also man verabredet sich für eine bestimmte Uhrzeit und so.
Du schaust so, als hättest du da ein paar Erfahrungswerte. tatsächlich ist es unter anderem so, das merken wir oder haben wir auch wieder bei unseren Workshops gemerkt, dass Zeit natürlich immer sehr individuell gestaltbar ist, dass man sich aber tatsächlich durch klares Commitment und Absprachen da auch annähern kann.
Und also vielleicht ein bisschen elastisch machen, auch so als deutscher Mensch.
Genau. Ich sage immer, die Bring- und Hohlschuld auf beiden Seiten muss man ein bisschen weniger streng definieren, aber da einfach auch klare Vereinbarungen zu treffen. Das ist auch Teil unseres Programms, dass man eine klare Zielvereinbarung trifft.
Ich erinnere mich. Ja. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen auch daran, dass diese Frauen, die dort gegründet haben, super stark waren und auch sehr pushy waren. Also mag sein, dass man die Zeit so ein bisschen biegt, aber doch vermutlich auch, weil sie andere Hürden nehmen mussten für die Gründung. Also ich fand die durchgängig sehr klasse und sehr, sehr stark.
Ja, also da kann ich, kommt noch eine Frage oder soll ich direkt drauf reagieren? Also das kann ich total bestätigen. Also gerade jetzt, wo wir über 100 Frauen wieder im laufenden Jahr haben, da sind ganz, ganz viele tolle Alpha-Frauen dabei und alle mit ihren eigenen Stärken und Spezialitäten und teilweise auch Wünschen und Vorstellungen. Und gerade von Menti-Seite erlebe ich eben auch, dass die Qualität oder das Level, auf dem die sich schon befinden, extrem gut ist und die auch sehr genau wissen, was sie wollen. Mitunter mit dem Resultat, dass die Mentorin auch sagt, oh, ich dachte, ich kriege jetzt hier so eine junge Start-up-Unternehmerin, die ich so ein bisschen an die Hand nehmen muss. Gerade jetzt neulich sagte eine gestandene Unternehmerin aus Deutschland, die wirklich einen Großkonzern leitet, zu mir, meine Menti holt alles aus meinem Kopf raus, was ich je irgendwie gelernt habe. Ich habe richtig schon Kopfschmerzen. Aber im Positiven, also sie musste dann auch drüber lachen, aber ich will sagen, da ist einfach ganz viel Potenzial und das wird dann eben auch rausgeholt.
Ja, die Hunde nutzen ihre Chance. Ne?
Aber genau. Auch andersrum. Ne? Also was ich so erlebt habe, ist, dass natürlich auch ganz viel zurückgekommen ist. Also dass nicht nur ich als Mentorin jetzt was gegeben habe und meine Menti was bekommen, sondern ich habe auch wahnsinnig viel bekommen. Also in allen möglichen Hinsichten. Das ist ja immer both ways. Ne?
Absolut. Insbesondere eben auch, weil es dann eben die interkulturelle und internationale Erfahrung ist und der Blick, dass man einfach sieht, wir können wechselseitig voneinander viel lernen.
Ja, aber auch darüber hinaus, auch in wirklich so einfach persönlich, menschlich, inhaltlich, jetzt tatsächlich auch unabhängig von den kulturellen Dingen. Also finde ich immer wieder bereichernd.
Ein besonderes Beispiel dazu ist es ja auch aktives Zuhören. Alle sagen von sich, ja klar, das kann ich, das mache ich jeden Tag mit meinen MitarbeiterInnen. Vor Ort haben wir das im Kick-Off-Workshop eben auch überall eingebaut gehabt mit Übungen und so. Und da kommt das Feedback dann doch mit der Zeit, oh ja, also gerade in dem Bereich ist es ja sehr, sehr wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, sein Gegenüber näher kennenzulernen, sondern wirklich den gesamten Kontext vom Business zu verstehen. Aktives Zuhören ist tatsächlich das Feedback, das viele der Mentorinnen nochmal gegeben haben, was sie noch verbessern wollen.
Ja, also wie immer, ne? Mentoring-Programme sind immer für beide super bereichernd. Mentorinnen als auch Mentees, finde ich auch.
Es ist mir in dem Zusammenhang sehr wichtig zu erwähnen, dass wir auch sagen, Lernen ist keine Einbahnstraße. Wir haben Mentorinnen aus Deutschland und Mentorinnen aus Nordafrika dabei, die dann eine deutsche Menti bekommen. Ja, es ist eben nicht so, dass wir sagen, wir kommen en bloc aus Deutschland und bringen jetzt mal den Nordafrikanerin was bei, sondern dieses etwas überholte Begriff des Lernens auf Augenhöhe ist eben hier. Also, dass wir wirklich einfach ein Team und eine Gruppe bilden und keine Hierarchien haben.
Noch mal ein bisschen zu der Region, um die besser zu verstehen. Wie schwierig oder wie einfach ist es dort, Investoren zu finden? Gibt es dort, also wo liegen dort die Hindernisse und wie viel Erfahrung hast du damit?
Grundsätzlich ist es in der Region so, dass die Ungleichheit in der wirtschaftlichen Verteilung, sage ich mal, sehr hoch ist. Also im Global Gender Gap Report hat ja Deutschland, und wir wissen alle, glaube ich, das müssen wir nicht sagen, was für Hürden wir auch in Deutschland haben, hat Deutschland ja immerhin nochmal zugelegt um 4 Plätze im letzten Jahr und ist auf Rang 6 weltweit von 146. Also man kann es kaum glauben.
Wow.
Ja, und gleichzeitig sage ich ja eben, betone ich, wir haben trotzdem noch genug zu tun. Und bei den arabischen Ländern ist es tatsächlich so, ich habe schon die Vereinigten Arabischen Emirate so als Leuchtturm erwähnt. Die sind auf Platz 71, Deutschland wie gesagt auf Platz 6. Aber alle anderen sind im Durchschnitt bei 130 von 146. Wow. Also das muss man sich einfach bei allem, was wir gerade gesagt haben, wie stark diese Startup-Unternehmerinnen sind, es sind trotzdem noch mal ganz andere Zustände. Genau, Ausnahmefrauen, ich nenne sie oft Role Models für andere, denn genau darum geht es uns, ja.
Soweit ich weiß, ist auch in allen afrikanischen Ländern das Durchschnittsalter deutlich niedriger als in den meisten westlichen Ländern. Und es gibt viele gut ausgebildete junge Menschen. Du hast in unserem Vorgespräch das Thema Brain Drain angesprochen. Was passiert da so?
Ja, also es ist natürlich einfach so, wer top ausgebildet ist, sei es im Inland, sei es im Ausland, die Person überlegt sich natürlich schon, wo baue ich mir eine Zukunft auf? Und zum einen ist es einfach so, so wie es jetzt ja auch bei dem Co-Founder der EMA war, in Hamburg studiert, da geblieben, ja, beziehungsweise inzwischen am Pendeln zwischen den Ländern. Es ist aber tatsächlich so, dass zunehmend viele Menschen ihre Länder verlassen, sehr zum Leidwesen dieser Länder. In Marokko zum Beispiel sind jedes Jahr etwa 50.000 Doktoren und Innen und IngenieurInnen, ja, einfach in andere Länder gegangen, ja. Und dasselbe ist in Tunesien. Seit 2015 sind etwa 40.000 IngenieurInnen gegangen. Und das hinterlässt natürlich große Lücken, ja. Letzte Zahl vielleicht noch. Die Hälfte an DoktorInnen aus Ägypten hat das Land verlassen. Das hinterlässt große Defizite, also gerade im medizinischen Bereich, im IngenieurInnenbereich, im IT-Bereich ganz doll. Ich möchte das aber trotz allem nicht nur negativ sehen. Ich sehe auch ganz viel Positives, denn ja, ich finde in Deutschland, dass uns die Vielfalt bereichert. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Aber es ist natürlich immer ein mehrschneidiges Schwert.
Aber Deutschland steht im Wettbewerb um diese Arbeitnehmer nicht mehr so besonders gut da. Also im Gegensatz zum Gender Gap Report verlieren wir, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich an Rang bei der Attraktivität für gut ausgebildete Menschen aus anderen Ländern, die hier arbeiten wollen.
Ja, also das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im letzten Jahr ja nochmal neu beschlossen worden ist, soll natürlich die administrativen Hürden verbessern und es soll den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt definitiv verbessern. Das ist gegeben.
Auch dringend notwendig.
Dringend notwendig, genau. Also da ist ganz, ganz viel los. Und gleichzeitig sind andere Länder teilweise aggressiver in ihren Anziehungsstrategien, also insbesondere Frankreich zum Beispiel im IT-Markt und andere sind einfach dann attraktiver. Was ich auch tatsächlich in letzter Zeit häufig feststelle, sind natürlich auch die Vorbehalte gegenüber rechtsextremen Parteien und auch Bundesländern, in denen womöglich Arbeit wartet, aber wo man sagt, da traue ich mich nicht mehr hin. Das ist sehr besorgniserregend. Auch die, der Konflikt in Gaza ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, dass auch da die deutsche Haltung teilweise eben hinterfragt worden ist, zumindest in ihrer gefühlten Eindimensionalität.
Ja.
Vielen Dank, Clara. Das war super spannend. Wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und gemeinerweise kommen wir zum Ende auch immer nochmal, werden wir nochmal ganz persönlich und zu den softeren Seiten.
Gerne.
Und da möchte ich schon nochmal darauf zurückkommen. Du hattest es auch erzählt. Du hast den Länderverein gemeinsam mit einem Marokkaner gegründet, der inzwischen dein Ex-Mann ist.
Ja.
Wie schaffst du das so gut hinzubekommen?
Ich bin der Meinung, dass man, wenn man zusammen gute Zeiten erlebt hat, das Gute konservieren kann.
Oh, wow.
Ja.
Okay.
Tatsächlich.
Wie macht man das?
Indem man kleine Schritte geht und gemeinsam dranbleibt, sage ich mal. Also dadurch, dass du jetzt sehr persönlich gefragt hast, kann ich auch sehr persönlich antworten. Wir haben gemeinsame Kinder, wir haben diesen Länderverein gemeinsam ins Leben gerufen und aufwachsen sehen. Und da ist es mir tatsächlich, jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Und ich weiß nicht, also ich bin da nicht alleine auf dieser Welt und habe aber den Eindruck, wir können auch ein gutes Beispiel sein, gerade für Paare in den arabischen Ländern, wo es manchmal nicht so einfach ist, sich scheiden zu lassen oder wo wir einfach auch in dem Sinne Role Models sein können und zeigen können, es geht auch anders.
Ich glaube, der Wert liegt sogar inzwischen fast bei 50% der Scheidung. Und du bist in bester Gesellschaft, also ich habe ja die gleiche Situation. Und verstehe mich auch total gut mit meinem Ex. Und finde, im Zweifel ist es sogar manchmal die bessere Option, als zwanghaft zusammenzubleiben oder so supposedly zusammenzubleiben. Es sind klare Verhältnisse und man kann dann an der neuen Form von Beziehungen vielleicht ein bisschen befreiter arbeiten.
Genau, ich denke, der Weg dahin ist nicht leicht. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich sehe schon Grinsen. Das muss natürlich auch gesagt sein. Also das ist jetzt hier kein rosarot Geplänkel, ne? Aber es war harte Arbeit, es ist harte Arbeit, aber es lohnt sich.
Also bei uns war es irgendwie easy, aber also relativ easy, aber trotzdem finde ich, ist es auf jeden Fall wert, weil es gibt ja niemanden, mit dem man enger verbunden ist als mit dem anderen Elternteil seiner Kinder. Also
genau.
Das ist halt lifelong.
Und das bleibt so, ja.
Ich habe noch mal ein anderes Barrieren im Kopf-Thema am Wickel. Das war tatsächlich meine erste Reise mit dir oder Vissal. Und da hatte ich als Mentee eine Ingenieurin mit Kopftuch und wurde wundervoll sofort mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert, weil für mich war einfach aus der Historie, also aus meiner Historie heraus, das Kopftuch immer so ein Unterdrückungssymbol. Und ich habe natürlich dann die Gelegenheit genutzt, das ist ja auch euer Ziel, mich mit mehreren Frauen, die alle ein Kopftuch trugen, darüber zu unterhalten und fand es total bereichernd zu lernen, was es denn noch alles so sein kann. Zum Beispiel in Tunesien war, das wusste ich auch nicht, lange Jahre unter dem Langzeitherrscher Ben Ali das Kopftuch verboten. Und meine Mentee hat es zum Beispiel dann getragen, um sich von der immer noch empfundenen französischen Besatzung zu emanzipieren. Da hatten wir ja auch so ein paar krasse Erlebnisse, wo man dachte so, hallo, das ist eigentlich vorbei. Aber die Franzosen haben sich ja zum Teil immer noch sehr kolonial verhalten. Also insofern konnte man das dann auch ganz gut nachvollziehen und eben verstehen, dass ein Kopftuch auch durchaus eine andere Rolle spielen kann. Wie empfindest du persönlich, du hast ja eben vorhin schon zum Gender Gap Report dazu was gesagt, aber wie findest du persönlich den Stand der Emanzipation in den Ländern, in denen du jetzt öfter bist?
Krasse Frage. Vielleicht nur ganz kurzer Kopftuch-Exkurs. Dieses Vorurteil habe ich schon häufiger gehört. Und gleichzeitig sage ich immer ganz deutlich, wir wählen niemanden nach Aussehen und Kleidungsmerkmalen aus. Ich weiß es vielfach gar nicht, bevor wir uns
dann vor Ort kennenlernen. Ich finde es ja auch super, wenn es gemischt ist, weil du dann einfach diese lebendigen Erfahrungen machen kannst und mit den Frauen selber sprechen kannst.
Genau.
Nichts
und
ist ja besser gegen ein Vorurteil.
Und genau auch da lade ich deswegen auch immer alle Teilnehmerinnen ein, ins Gespräch zu gehen. Weil ich würde mal behaupten, dass auch jede Frau vielleicht eine andere Historie und Herangehensweise daran hat. Es zeigt aber auch, genauso in Deutschland natürlich, dass wir auch da unsere gewissen Biases im Kopf haben.
Total.
Und deswegen finde ich es eigentlich toll, dass du diese Erfahrung teilst. Und gleichzeitig, ja, also da müssen wir noch mal ran.
Genau. Aber trotzdem würde mich noch interessieren, wie du so für dich persönlich, abseits von empirischen Daten und Fakten, die Emanzipation empfindest in den afrikanischen Ländern, wo du bist, oder nordafrikanischen oder arabischen Ländern.
Also sie ist unaufhaltsam, kann ich einfach nur sagen. Da wachsen andere Generationen ran. Auch einfach der Zugang zum Internet und zu Social Media verändert natürlich auch so einiges. Also das Thema Aufklärung ist nochmal ganz andere Geschichte. Frauen vernetzen sich zunehmend, werden einfach immer stärker, gerade auch, wir hatten Brain angesprochen, wer im Ausland studiert oder arbeitet, bewegt sich auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Welten. Da ist die Zukunft weiblich, würde ich mal sagen.
Wie überall.
Und umso schöner ist es und umso mehr bringt es Spaß, ein Netzwerk aufzubauen mit den Frauen dort. Und für mich ist, wie gesagt, auch eine Riesenfreude, dieses Jahr in Algerien mit dabei zu sein. Apropos Netzwerke, wir fragen hier immer in diesem Podcast nach Netzwerkaktivitäten.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass du da sehr aktiv bist bei den Working Moms. Erzähl mal.
Tatsächlich hast du, liebe Marlies, zusammen mit Nicole, der Gründerin der Working Moms in Hamburg, mich hereingeholt ins Netzwerk.
Das ist aber schon lange her.
Das ist schon lange her. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Inzwischen bin ich die Bundesvorsitzende dieses Verbands mit 14 Vereinen in Deutschland und der Schweiz. Das sind Frauen in Führungspositionen, die nebenbei auch noch Kinder haben und wo es darum geht, eben ein Netzwerk zu bilden von Gleichgesinnten, die Beruf und Familie vereinen können und noch weiter hoch hinaus wollen.
Respekt, Clara, dass du nebenbei noch so einen Job im Ehrenamt machst und auch mit Sicherheit ganz toll machst.
Danke.
Nicht nur den, sondern Netzwerken ist, glaube ich, insgesamt in deinem Leben ein sehr weit oben stehendes Thema. Welche Haltungen helfen dir da persönlich? Also welche deiner persönlichen Haltungen helfen dir dabei?
Welche meiner persönlichen Haltungen helfen mir dabei? Ich denke, es ist einfach wichtig, immer neugierig zu sein, andere Menschen kennenzulernen und aus jedem Gespräch, aus jedem Empfang, den du vorhin ja auch schon angesprochen hattest, versuche ich einerseits einen Eindruck zu hinterlassen, andererseits wirklich auch neue Impulse mitzunehmen. Früher hat man dann immer noch so stapelweise Visitenkarten rausgetragen. Heute ist es dann eher so, oh, wollen wir uns auf LinkedIn vernetzen? Aber man muss da einfach, glaube ich, wirklich proaktiv und neugierig auf andere Menschen zugehen.
Ja, toll, danke.
Ja, das machst du exzellent. So ganz zum Abschluss fragen wir immer eine Frage und ich hoffe, du hast auch ein paar Tipps parat, nämlich Tipps, was du jungen Frauen oder überhaupt Frauen, die gründen wollen und die Unternehmerkarriere anstreben, was die lernen können von dir.
Ich meine, Steilvorlage ist natürlich, sucht euch einen Mentor, eine Mentorin. Genau. Also das ist einfach Fakt und zwar nicht nur eine Person, sondern mehrere. Das eine ist es ja, Teilnahme an den vielen, vielen tollen Programmen, die es gibt, zu machen. Das andere ist es aber auch gezielt zu gucken, welche Person kann mir wirklich helfen. Und meine Erfahrung ist es einfach, wenn man bei diesen Personen vorstellig wird, dann freuen die sich und geben gerne einfach auch einmal ihre Erfahrungen weiter.
Vielen Dank, Clara. Ganz toll, dass du hier warst. Und das war ein ganz spannendes, bereicherndes Gespräch.
Ja. Auch für mich. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Ich finde es toll, dass es auch mal eine ganz andere Ecke war, in die wir da reingeläutet haben. Also vielen Dank für den kulturellen kleinen Ausflug.
Genau, das ist mein Ziel.
Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.